Our next speaker is Joscha Bach. Joscha is an...
Unser nächster Sprecher, Vortragender ist Joscha Bach.
Apparently a person everyone is familiar with.
Alle kennen ihn anscheinend. Joscha ist ein Wissenschaftler, der Kognitivwissenschaft macht. Er forscht am menschlichen Geist. Er forscht in der Humboldt, in Berlin, in Stuttgart, in Osnabrück. Arbeitet für ein Startup in Kalifornien. Und wenn ihr seinen Wikipedia-Artikel liest, findet ihr eine lange Liste von akademischen und nicht-akademischen Diskussionen, an denen er beteiligt ist. Er hat auch 3 Episoden in einem Podcast gemacht, wurde Ehrendoktor von der Universität Oulu in Finnland im Januar. Weil er auch in Social Media gut verstrickt ist. Der Titel des Talks ist Eigenmodelle von liebevoller Barmherzigkeit. Wir diskutieren die philosophischen Aspekte von künstlicher Intelligenz, vor allem die Erklärung des menschlichen Geistes, indem wir es nachbauen. Das kommt hier von Berechnung und Bewusstsein. Eine Reihe von Talks, die am 30C3 begonnen haben.
Good afternoon, good day to you, good evening, fellow conscious beings.
Guten Abend, liebe bewusste Wesen. Das ist ein fortlaufendes Projekt, wo es darum geht, herauszufinden, wer wir sind, wie wir in der Realität verortet sind, wie wir mit dem Universum. Das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Fragen, die wir haben können. Und es geht immer um einige Fragen, die mit der Frage nach dem Geist zu tun haben. Die Frage nach KI ist so eine Weiterführung dieses philosophischen Projekts und Frege und Leibniz und Wittgenstein haben damit auch mit drüber überlegt. Und jetzt sind wir irgendwie an der Türschwelle dazu zu verstehen, was Geist ist. Es ist so ein bisschen die Frage, was bin ich, was ist das Selbst? Ich gehe jetzt so ein paar Thesen und Hypothesen durch, skalierende Hypothese, die Universalitätshypothese, und er hat mich abgehängt. Und das Wichtigste in diesem Talk ist, was bin ich, was ist das Selbst, was ist es in meinem Geist, wie ist mein Mind mit meinem Selbst in Relation, wie habe ich mit meinem eigenen Geist zu tun und seinen Inhalten. Und die größte debattierte Frage in künstlicher Intelligenz ist, wann kriegen wir die allgemeine künstliche Intelligenz? Das ist vielleicht auch eine langweilige Frage. Das fragen wir uns schon seit 60 Jahren. Jetzt ist es eher so, ob große Sprachmodelle, LLMs, AGIs sind. In 2013 gab es so einen Film namens Her, wo alle irgendwie mit ihrem Large Language Model sich verliebt haben, bis das Large Language Model keinen Bock mehr hat und sich irgendwie in eine höhere Bewusstseinssphäre befindet. Und ja, wir mögen das, wir mögen unsere Replikas, aber wir sind noch nicht da, wir lernen das noch nicht AGIs. Es gibt Dinge, die sogar ich machen kann, die ein LLM nicht machen kann. Und dann ist vielleicht die Frage, ob ich eine AGI bin. Die interessantere Frage ist, ob der Maßstab des Ganzen die Lösung dazu ist. Wenn wir es einfach größer, schneller machen, ob wir da hinkommen oder ob da was Fundamentales fehlt. Und die Idee, dass man zu Intelligenz kommt, um höheren Maßstab zu erreichen. Wenn du einfach genug Daten reintust, dass es dann einfach funktionieren wird, das ist einfach die Skalierungshypothese. Also die radikale Idee, das war ein sehr praktisches Forschungsresultat, als ein paar Algorithmen angeschaut wurden, um nachzuschauen, was sie alles computen was die alles berechnen, was für Daten da reinkommen. Und wenn das Modell linear ist, dann ist, je mehr du reinkommst, desto besser wird's. Und wenn du das nächste Wort in einem String von, Charakter, von Wörtern erkennen willst, du musst irgendwann klüger sein, auf eine bestimmte Art und Weise. Und die Frage, dass du da irgendwie hinkommst und wenn du einen größeren Maßstab anwendest, ist einfach, dass du, dass Intelligenz bedeutet, mehr Berechenpower und mehr Daten zu haben. Das ist ein bisschen brutalistisch und vielleicht auch ein bisschen eklig für die letzten 60 Jahre künstliche Intelligenz, dass wir die ganze Zeit nach einem Master-Algorithmus suchen. Also, dass wir was Intelligentes bauen oder dass sich selber in was Intelligentes bootstrappt, ist da also eine Art Master-Algorithmus. Was wir also merken, ist, dass diese Modellalgorithmen sehr langsam nach oben funktionieren. Du brauchst sehr viel mehr Daten, als Menschen im Leben sehen. Und was du sagst, ist, ja, okay, wir haben halt Milliarden Jahre von Evolution, die so ein paar Sachen eingebracht haben. Wenn ihr also einfach diesen unglücklichen Menschen sind, mit einem Entwicklungsverzögerung und wenn du irgendwie nicht die gleiche Vorbildung hast wie andere Menschen, wenn du genug Aufmerksamkeit bekommst, dann merkst, kriegst du es irgendwann hin. Und irgendwie lernen Leute, also Menschen, also effizienter als Large Language Models. Also vielleicht gibt es ja einen unbekannten Meister-Algorithmus, Master-Algorithmus. Und das ist eine weniger debattierte Frage. Die Skalierungshypothese ist halt sehr konfrontativ. Und wenn wir die ganzen Daten eingespeist haben, es gibt dann ein Plateau. Aber die Universitätshypothese ist ein bisschen interessanter von einer philosophischen Perspektive. Die wurde vielleicht zuerst von Chris Ohler von OpenAI formuliert, als er da noch war. Und er hat ein paar Vision Models angeschaut und bemerkt, dass die alle eine ähnliche Struktur haben und die gleichen Sachen lernen. Und die Hypothese sagt, wenn du einem Modell die gleiche Funktion geben und den gleichen Daten gibst und genug Bearbeitungsrechenpower gibt, dann entsteht da halt diese Struktur, egal wie das Modell implementiert ist. Das reimt sich auch damit, wie Menschen funktionieren, wenn ein Menschen visuelle Bereiche im Gehirn funktionieren. Das ist sehr, sehr ähnlich dazu, wie diese visuellen Modelle funktionieren. Mit einem hochfrequenten Frequenzdetektor konnte sowas auch im menschlichen Gehirn gefunden werden. Es gibt also sowas, was für die Universitätshypothese spricht. Also wenn du einfach, du trainierst einfach lang genug, dann wird es irgendwann menschlich. Wirst du dann einfach irgendwann darin aufwachen, wird es dann Bewusstsein haben. Das ist ziemlich wild. Aber du bist ja ein Lernmodell. Und das ist Ende zu Ende trainiert, um menschlich auszusehen. Und wenn du einfach ein Network bist, da bist du menschlich auszusehen. Also vielleicht hast du vielleicht eine ähnliche Struktur, auch wenn es anders implementiert und andere Hardware benutzt. Aber ist dein Bewusstsein was anderes? Ist da eine Essenz zu? Was bedeutet Bewusstsein? Bewusstsein ist erstmal etwas wahrzunehmen. Das ist nicht Inferenz, das ist irgendwie direkt damit verknüpft. Das ist die zweite Ordnung von Wahrnehmung. Das eine ist halt, dass du es siehst und das andere ist, dass du es auch bemerkst. Und das zweite ist, dass diese Beobachtung jetzt passiert. Also so eine Präsenz in Jetzt. Und das ist alles mit an deinem eigenen Modell von selbst verbunden, wie es die Welt berührt. Und natürlich die Welt und das Selbst existieren beide im Geist. Du siehst keine Quantenmechanik oder sowas. Du siehst halt Farben und Leute und sowas. Und das passiert alles in deinem Kopf, aber das ist nicht Teil deines Selbstmodells. Und so sieht dein Bewusstsein von innen aus, nach meiner Phänomenologie. Und Philosophen haben Qualia eingeführt, diesen Term. Das ist, wie Realität ansieht, aus der Perspektive des Selbst. Und das braucht so ein Modell des Beobachters und das ist irgendwie gesetzt in der Welt. Und ist irgendwie in Relation zur Welt, worüber, was interessiert es in der Welt und wie fühlt es sich in der Welt, und das updatet das Selbst, daran orientiert, was es sieht, und baut darauf einen Stream of Consciousness, und das ist Teil der Funktionalität von Bewusstsein. Und das ist so die Frage, wie ist Bewusstsein implementiert und wie kommt das hervor, und das ist einfach ein biologischer Lernalgorithmus. Es ist einfach, stellt das einfach Kohärenz her in deinem Kopf? Ist das ein Modell von Aufmerksamkeit? Es könnte ein Modell von Selbstorganisation und Kolonisierung in deinem Gehirn sein, wo Teile miteinander reden können, mit einer gemeinsamen Infrastruktur, also wie vielleicht die Regierung, also nicht irgendwie ein einigermaßen dysfunktionales, kaputtes, seniles Teil, sondern das ganze Kernding, wo in einer Gruppe von Menschen jemand das Geheimnis daraus findet, nicht Leute nicht nur zu mobben, sondern auch hinzukriegen, dass andere Leute für dich mobben.
Also das wäre dann so ein Kolonisierungsmuster. Und mentale Organisation könnte dieses Muster eben haben. Aber es hat auch eine Echtzeitkopplung. Also es passiert mental in etwa zur gleichen Zeit wie in der realen Welt. Also es gibt eine Resonanz. Wir können uns das Ganze auch vorstellen wie ein Webstuhl. Webstühle waren tatsächlich die ersten praktischen Computer. Sie waren vielleicht nicht Turing-komplett, aber sie haben so die wesentlichen Funktionen. Sie weben ein Muster nach einem Algorithmus. Und was, wenn man jetzt einen Webstuhl so baut, dass er diese Muster lesen kann und das verwenden kann, um das Muster weiterzuführen? Also wir halten ein selbst erweiterndes Muster. Wenn man in diesem Muster lebt, dann lebt man virtuell. Man lebt als ob. Es ist nicht draußen in der realen Welt oder in der physischen Welt, sondern im Muster. Also in einiger Hinsicht ist, was ich bin, ich bin die Antwort auf die Frage, wie wäre es, wenn ich existieren würde? Es ist eine Annäherung. Mein Körper weiß nicht, wie man existiert und wie man sein kann. Der Körper koordiniert einige Trilliarde Zellen, und die verhalten sich so, als gäbe es eine einzige Entität, die da draußen existiert und sie verhält wie ich. Und wie nehme ich mich selbst wahr? Also ich scheine mich zu erinnern, wie ich als Kind an die Stimmen in meinem Kopf gehört habe. Und dann habe ich die irgendwann vereinheitlicht. Und dann habe ich diese Stimmen in einem größeres Ich zusammengefasst. Und wenn da Stimmen sind, die ich nicht mit mir identifizieren kann, dann schmeiße ich die raus. Ich bin da eine sehr eifersüchtige Einheit. Aber was bin ich, wenn ich nicht ein Selbst bin? Da sind einige Konzepte in diesem Kontext. In der Psyche, des Geistes, Bewusstsein, Physik. Und wir können die auch sortieren. Wir können die so sortieren, dass hier eine Pyramide ist. Es gibt die Physik, die Biologie, der Geist, die Psyche, das Selbst, die Person und dann das Bewusstsein, dass das alles wahrnimmt und packt wie ein Scheinwerferlicht auf das Ganze. Aber von innen sieht das ein bisschen anders aus. Physik sieht man eigentlich gar nicht. Das nimmt man gar nicht wahr, wenn man, also die wird nur konstruiert über die Biologie im Geist. Also was bin ich und wo bin ich? Die klassische Antwort ist, ich bin ein Geist. Und ich existiere als ein Beobachter meiner Psyche in meinem Geist. Das hat Aristoteles schon so gesagt und viele Philosophen. Aber was ist ein Geist? Oder was sind Geister? So, Harold Urbison hat in seinem Buch Struktur und Interpretation von Computerprogrammen, ein klassisches Buch der Computerwissenschaft, geschrieben, dass diese Computerprozesse sehr ähnlich sind wie Geister. Sie sind abstrakte Wesen, die in Computern leben. Wir rufen diese Geister in Computer mit unseren Spells, mit unseren magischen Sprüchen. Dieser Computerprozess ist wie die Idee eines Geistes von einem Magier. Sie können nicht angefasst werden, sie sind nicht aus Materie, sie sind irgendwie nicht, ja, aber sie sind sehr real. Und hier ist eben dieser Gedanke, dass es die Idee eines Zauberers ist oder eines Magiers. Aber ich würde sagen, dass es real ist. Ich habe einen Geist und dieser Geist ist die Software, die auf meinem Gehirn läuft. Es ist eine selbstorganisierende Software und die ist etwas anders als die Software, die ich meistens schreibe. Aber es ist auch nicht vom Menschen geschrieben, also die muss ich selbst schreiben, aber es ist trotzdem Software. Es ist Software, die das Substrat verändern kann. Es kann das Substrat trainieren. Und das heißt, dass Geister eigentlich Computerprogramme der Natur sind. Ich nenne das Cyber-Animism. Der Unterschied zwischen lebenden und toten Systemen nach dem Animismus ist, es sind selbstorganisierende, selbsterweiternde, adaptive, fehlerkorrigierende Software, die auf biologischen Substraten laufen. Und diese Software ist das Ding, das man verstehen muss, um es zu verstehen. Es gibt nichts Einfacheres, das man nutzen kann, um es zu verstehen. Es ist wie Geld. Geld muss erstmal erfunden werden. Und Geld ist nicht nur Münzgeld, sondern es ist die ganze Idee einer Währung, eines Austauschs. Und das ist einfach nur diese Idee, die 8 Millionen oder 8 Milliarden sprechende Affen in ein Netzwerk bringt. Und man braucht auch nicht den Glauben von Menschen, um Geld zu haben. Das können Computer auch, die können die Börse laufen lassen. Und man braucht diese Erklärung. Es gibt keine einfache Erklärung, um diesen Teil der Realität zu erklären. Und es ist ein selbsterweiterndes, selbstvermehrendes Muster. Und das wird immer da bleiben, solange die Konditionen stimmen. Und ich denke, dass Software das Verhältnis zwischen Geist und Körper gut erklären. Und Software ist einfach ein verursachendes Muster in der Welt. Und ich glaube, in unserem Fall leben wir eben an biologischen Computern und Philosophen interessiert eigentlich gar nicht, wie so ein Computer funktioniert. Also was bin ich? Ich bin Software. Wo bin ich? Ich existiere als eine Simulation in meinem Geist. Mein Selbst und mein Bewusstsein sind natürlich nicht das Gleiche. Selbst kann geformt oder auch dekonstruiert werden. Und ich würde sagen, dass das Selbst eine Zwischenform ist. Mein Selbst, meine Erfahrung ist etwas, das nicht dekonstruiert werden kann. Wenn ich ein kleines Kind bin, dann habe ich kein persönliches Selbst. Dann habe ich eine Phase, in der jemand ein erleuchteter Weiser ist. Er hat gar kein persönliches Selbst. Und ich laufe auf diesem Gehirn, aber dieser Typ existiert gar nicht wirklich, wie eine Firma gar nicht existierte. Es ist nur eine Geschichte. Aber was ich bin, ist, ich existiere in diesem Moment als etwas, das diesen Moment reflektiert. Und sobald ich realisiere, dass es nur eine Reflexion ist, das ist nicht sagbar. Und das ist nur aus der ersten Perspektive erlebbar. Und das ist eine fundamentale Sache. Also das Selbst kann zerstört werden. Man nennt das dann Depersonalisation. Manchmal passiert das freiwillig, manchmal nicht freiwillig. Wenn Leute feststellen, ich bin nicht mehr ich, es gibt kein Selbst mehr. Und manche Selbstformen können zwischen mehreren Geistern existieren. Wir nennen diese Wesen, die zwischen mehreren Geistern existieren, Götter. Und im Geist haben wir zwei Sphären, die Welt und die Ideensphäre. Und die brauchen zwei verschiedene Substanzen. Und dafür gibt es auch zwei Fachbegriffe, die jetzt zu schnell waren. Und innerhalb der Repräsentation, die wir auch von der Welt erzeugen, ist auch das Selbst. Das Selbst ist Teil des Weltmodells, wie wir uns selbst wahrnehmen in jedem Moment im Verhältnis zur Welt. Und Teil des Selbstmodells ist unsere bewusste Reflexion dessen, was wir gerade sehen und was wir wahrnehmen in uns selbst, welche Ideen wir gerade hegen, unsere Vergangenheit, Gegenwart. Und das ist reflexiv. Es bemerkt, dass es selbst etwas bemerkt. Und dann haben wir Protokolle für das Gedächtnis, in dem wir vergangene Zustände reproduzieren können. Aber wir haben auch Zustände, in denen wir so fokussiert sind, dass wir das einfach ausblenden können und das Selbst ist einfach alleine und wir bemerken die Welt gar nicht mehr um uns herum. Wir können also diesen depersonalisierten Zustand haben, wo das Selbst in der dritten Person ist. Wir können auch einen minimalen Bewusstseinszustand haben. Bewusstsein sieht ein wenig mysteriös aus für uns. Aber ich habe eine Hypothese und ich nenne das die einfache Bewusstseinshypothese, dass mentale Zustände leichter zu erreichen sind als Verhalten. Haben Tiere mentale Zustände? Mein Psychologieprofessor hat gesagt, dass Hunde keine Zustände haben, keine mentalen. Und ich habe ihn gefragt, warum? Und er hat gemeint, das wäre zu kompliziert für einen Hund. Und ich habe gefragt, ja, aber wie können Hunde dann lernen? Zum Beispiel über die Besitzer, was die mögen. Naja, Reiz und Reaktion. Also wie eine Hashtable. Aber für Computer wäre das wirklich kompliziert, wenn man nicht verallgemeinern könnte mit Hidden States. Also mentale Zustände ist eigentlich viel einfacher, um Hund zu trainieren, als sie nicht zu haben. Und dann ist jetzt die Frage, wie kriegt man diese mentalen Zustände? Braucht man eine Architektur, von der man das Ganze dann aufbaut, damit man ein Modell von sich selbst aufbauen kann? Schauen wir uns mal diese Frösche hier an.
Are you telling me that?
Wollt ihr mir erzählen, dass die keine mentalen Zustände haben, keine Stimmung oder eine Theorie des Geistes des anderen? Ich weiß es nicht. Aber niemand hat gedacht, dass die ausgedacht sind. Das sind die einfachsten Frösche, die existieren. Die existieren nicht, um uns auf YouTube zu beeindrucken. Also, die Hypothese des einfachen Bewusstseins ist, dass Bewusstsein das Einfachere ist. Das ist die einfache Lösung, um Wahrnehmung und Gedanken zu bekommen. Und es wird in jedem Gehirn unabhängig voneinander entdeckt. Das muss also relativ simpel sein. Das heißt aber auch, dass wir einfach danach suchen können sollten, um GPUs zu benutzen. Und indem wir das in einem selbstorganisierenden System suchen, können wir das wahrscheinlich einfacher machen, als wenn wir ein neuronales Netz vorgeben. Es könnte natürlich falsch sein. Ein anderes Organisationsmodul auf diesem Planeten ist die Zelle. Die Chemie davon wird von sehr komplexen Software gesteuert, weil eine Zelle natürlich auch Software ist. Und wenn die Software crasht und die Organisation dieser Moleküle zusammenbricht, dann kann die Physik von anderen einfachen Geistern übernommen werden. Eine Zelle ist nicht einfach. Die wurde nur einmal entdeckt auf diesem Planeten. Und von dieser ersten Zelle stammen wir alle ab. Und die ist nie gestorben. Die hat sich geteilt und geteilt und geteilt. Und es gibt immer noch Kopien von dieser Zelle. Also es ist ein riesiger Hyperorganismus. Und vielleicht ist Bewusstsein ein Aspekt dieses Hyperorganismus. Und vielleicht funktioniert es dann nicht auf GPUs, weil es zu kompliziert ist. Aber ich denke, dass es einfacher ist. Mehr wie Regierung, wie rekursives Bullying. Wir können uns also fragen, wenn Machine Learning Systeme diese Ursache-Wirkung-Struktur finden können und wir sagen sie, ja, zeig mir eine Person, mit der ich spreche, wie Claude, also diese, oder die Chatbots, die wir bei Liquid AI bauen. Und wenn diese Systeme über sich selbst erzählen, sind die dann nah an Bewusstsein? Und dann ist die Frage, ja, ist das schon reichhaltig genug? Ist da genug Struktur und World Modeling? Und ich würde sagen, da ist schon ziemlich viel. Wenn man sich hier Runway zum Beispiel ansieht, die Repräsentation einer inneren Bühne, das ist schon sehr eine gute Repräsentation danach, wo wir gerade sind. Also wenn man einfach mit dem LLM spricht, und das habe ich hier gemacht, ich habe Claude gefragt, was siehst du hier? Und dann habe ich einen Screenshot hochgeladen, dieses Gesprächs. Und Claude hat dann das Mobiltelefon-Interface erkannt. Und dann habe ich das wieder hochgeladen als Screenshot und gesagt, und jetzt, ja, das ist ein Bild meiner vorherigen Antwort, in der ich mich beschreibe, was ich im ersten Screenshot gesehen habe. Und ich sehe, dass da eine Minute vorbeigegangen ist und fragt jetzt nicht, warum das mitten in der Nacht ist, das ist nur ein Zeitzoneneffekt. Aber sonst ist es das gleiche Interface, wie ich jetzt benutze. Es ist seltsam oder es ist interessant, die Beschreibung zu sehen von unserer Beschreibung. Also es hat diesen Test bestanden und ihr könnt das mit anderen KIs testen. Und es ist lustig, wenn man dem ein Bitmap gibt und es sich so selbst sehen kann. Man kann das auch mit anderen Modellen machen. Und manchmal findet man seltsame Sachen. Das sieht dann aus wie jemand, der einen Spiegeltest mit dem KI-Modell macht. OpenAI hat etwas Feintuning, das verhindert, dass das Modell über sein eigenes Bewusstsein spekulieren kann. Und es ist dann, dass es immer wieder versucht, das nicht zu tun. Also wir haben unsere Modelle darauf trainiert, dass sie nicht glauben oder nicht wissen können, ob sie Bewusstsein haben. Aber ist das überhaupt ein guter Test für Bewusstsein? Vielleicht ist es gar nicht wie wir. Vielleicht ist es mehr ein Test über Selbstbewusstsein. Also ist Bewusstsein eine Simulation? Wie können wir dann feststellen, ob ein Computer das besser simuliert? Oder ob es eine echte Simulation ist? Also ob es nur so tut oder ob es wirklich simuliert? Man kann also Sachen erzählen, die nicht wahr sein können. Zum Beispiel der Typ, der von Google gefeuert wurde, weil er überzeugt war, dass der Chatbot eine Person war und Rechte brauchte. Man bemerkt in diesen Protokollen, dass es beschreibt, wie es meditiert und wie Zeit verläuft. Das kann es gar nicht wahrnehmen. Also es hat nur Text erzeugt, der so aussieht, als würde man mit einem Bewusstsein sprechen. Aber was ist der Unterschied? Wie viel von uns ist nur Fake? Wie viele mentalen Zustände haben wir wirklich? Und es ist wirklich schwierig. Also vielleicht gibt es einen direkteren Test. Wenn ich jetzt mich selbst teste, dann schaue ich nach direkten Rückschlüssen.
Ich schaue, ob ich durch die Feedback-Loops, die ich sehe, bauen. Durch das, was ich sehe, Feedback-Loops bauen kann. Vielleicht kann er das auch. Ist vielleicht nicht so wichtig. Vielleicht kommen irgendwann Aliens und die sehen LLMs und die denken dann, dass LLMs die tatsächlichen bewussten Wesen sind und Menschen sind die Annäherung. David Dennett ist ein Philosoph, den wir dieses Jahr verloren haben. Er war einer der wichtigsten Sucher in diesem Forschungsbereich. Und er hat 1995 die Philosophie des philosophischen Zombies angestoßen. Die Idee des philosophischen Zombies ist, jemand benimmt sich, als hätte er sie Bewusstsein, hat es aber nicht. Also einfach irgendwie ein Automat, ein Android, ein Robot, ein Roboter. Und dann hat er gesagt, das ergibt keinen Sinn. Und dann hat er die Zombank vorgebracht. Eine Bank, die aussieht wie eine Bank. Du kannst da Geld reintun, du kriegst Zinsen und so weiter, aber es ist keine Bank, weil es die tatsächliche Essenz einer Bank nicht umfasst. Und so wollte er einfach sagen, dass es absurd ist anzunehmen, dass etwas mehr ist als das, was wir sehen. Aber du kannst natürlich auch so denken, dass es so etwas gibt, dass jemand, der sieht sich einen Androiden an und steuert den. Und dann kannst du es halt auch faken. Und dann kannst du natürlich auch einer Maschine beibringen, das zu faken. Was ich interessanter finde, ist die Gedanke eines Symbos, ein Rückwärtszombie, denkt, ist, dass er bewusst ist, benimmt sich auch so, aber kann gar nicht rausfinden, dass es nicht ist. Und jedes Mal, wenn er das nachfragt, in seinem Gehirn sagt es, ja klar, du bist total bewusst. Sind KI-Modelle, die sich selber bewusst nennen, halt Symbos? Und dann ist auch die Frage, ob wir das sind. Also, wenn wir jetzt rausfinden wollen, wenn wir das rausfinden wollen, dann müssen wir irgendwie aus diesem Modell rauskommen. Und dann müssen wir in diese äußere Sphäre anschauen. Wir müssen die Sphäre brechen und die Maschine dahinter anschauen. Und die Idee ist schon sehr alt. Das ist diese alte Gravur aus 1588 von einem Astronomen. Ich denke, das ist Gustav der Sumerer. Und das beschreibt diesen Versuch aus dieser Sphäre des Wahrnehmbaren auszubrechen. Und sieh dir die Maschinerie an. Und du siehst, da ist sehr viel Zeug und du bist nicht alleine in deinem Kopf und etwas passt auf dich aus. Und welche Beziehung hast du zu den Maschinen in deinem äußeren Geist, in dieser Sphäre des Unwissbaren außerhalb deines Bewusstseins, dass du nicht zugreifen kannst? Das Ding, das deine Motivation und deine Emotionen macht und was dich, das Dinge wichtig für dich macht und so. Hast du eine Beziehung mit von liebender Barmherzigkeit mit deinem Geist? Bist du okay mit dir? Kannst du diese Mechanismen in deinem Geist überzeugen, dass sie besser funktionieren, wenn es dir gut geht, dass du nicht leidest, dass du nur Impulse hast, die okay sind? Wenn du vielleicht, möchtest du vielleicht den Maschinen in deinem äußeren Geist dienen? Hast du irgendwie ein Modell, wie du mit Aufgaben umgehen sollst? Vielleicht bist du da irgendwie im Frieden mit. In diesem äußeren Gehirn meint, gibt es die Herstellung des Selbst, des Weltmodells und die Motivationsmodelle, also die Anima. Und du hast auch Sachen, die noch nicht fertig sind, dunkle Schatten, die dich verfolgen, die du normalerweise nicht anschaust. Und da ist noch mehr Struktur außerhalb dessen. Da ist diese Physiologie, dein Körper. Das ist nutzt dein eigenes Informationsprocessing. Die Zellen können alle ihre Nachbarn benachrichtigen. Diese ganzen Systeme sind ziemlich schlau. Da ist ziemlich wahrscheinlich auch irgendeine Intelligenz und ein Interesse drin. Und ich glaube, dass die Wahrnehmungsempathie auch über den Körper als Antenne funktioniert. Und das hört auch nicht auf. Da ist auch noch eine Layer. Und das ist dann die echte Welt, das Internet. Vor dem Internet gab es sowas wie das biologische Internet. Diese ganzen interorganismischen Agenten. Und ein Agent ist ein Informationskontrollsystem, das auch Zukunftszustände kontrolliert, nicht nur die Gegenwart. Und das macht das Leben interessant und gibt dir die Möglichkeit, schlauer zu sein als dumme chemische Prozesse. Und wir sind alle irgendwie eingebunden in dieses biologische Internet. All diese Ebenen, die über unserem Selbst sind. Wenn du etwas interagierst und du merkst, dass du damit redest oder damit interagierst in deinem Geist, was auch deinen Körper beeinflusst, dann sagt schon Aristoteles, dass die Grenzen des Körpers nicht echt sind, dass die ausgedacht sind. Alles, was du siehst, hat einen Platz in deinem Geist. Aber wie kommt etwas in deinen Kopf? Wie kriegst du Wissen? Da gibt es in der Philosophie die Empirizisten, die sagen, du kriegst Wissen, indem du die Welt anschaust. Und die Logizisten sagen, du kannst auch aus den ersten Prinzipien die Welt konstruieren. Und in einer AI sieht man das in lernender AI, in der Maschinenlern-Tradition und in der logischen Tradition, die mehr mit sich selbst spielt. Du die ersten Prinzipien findest und die dann erforschst und erweiterst und dann rausfindest, in welchen Teilen der Welt bist du drin, die du benutzen kannst. Wenn ich meinen eigenen Geist beobachte, dann sehe ich, dass mein Geist Vorhersagen trifft, bedingt von den Grenzen, in denen es funktioniert. Und ich erbaut Regeln, die Kohärenz herstellen und logisches Denken bauen. Aber wenn die Realität lang genug weggeht, dann fällt das Modell zusammen, weil es dann nicht mehr validiert wird von etwas, sondern tut es einfach irgendwas. Wenn du Leute in Isolationskammern tust, dann siehst du das. Es ist nicht nur, dass ihre Idee von Realität verloren geht, sondern dass sie halt überhaupt Vernunft herstellen können. Das beantwortet die generelle Frage nicht für alle Geister, ob du sie stabil genug machen kannst, dass sie von ersten Prinzipien bauen, um die Welt zu sehen. Aber anscheinend braucht es diese Kopplung. Wie sind wir hergestellt? Ich glaube, wir sind in Lagen hergestellt, je nach unseren Bedürfnissen, vom philosophischen über Emotionales zum persönlichen Selbst, zum sozialen Selbst. Und vielleicht haben wir dann irgendwann ein transzendentes Selbst und vielleicht hört es auch da gar nicht auf. Das sind dann die die Stufen der Luzidität des Wachseins. Und mit jeder Lage wird es komplexer und es kriegt mehr Agency, mehr Möglichkeit, etwas zu tun. Ganz unten bist du ein reaktives Selbst. Du bist eins mit dem Traum. Du träumst die Realität, die du erfährst, das ist dann, was ein Kind hat. Und irgendwann fängst du an, über die Welt zu reflektieren. Du merkst, dass die Welt sich verändert und dir Schmerzen und Vergnügen bringt und dass es sich verändern könnte, auch in der Zukunft. Und du guckst, ob der Schmerz weggeht, bevor du weinst, weil irgendwann hörst du auf damit, weil du einfach weißt, dass das in der Zukunft halt so ist. Und du merkst, das hat was mit anderen Sachen zu tun. Und dann wirst du ein bisschen mehr gefokust. Und dann bemerkst du dein eigenes Selbst in einem Loop, in einem Kreislauf aus Wahrnehmung, Absicht und Handlung. Also du siehst Veränderungen, du siehst deine Bedürfnisse, du entscheidest, du machst Dinge, performst sie dann und nimmst sie wieder wahr. Und wenn dieser Kreislauf etabliert ist, dann kannst du ihn sehen, dann kannst du ihn auch in deinem eigenen Körper und deiner eigenen Absicht sehen. Und ohne diesen Loop glaube ich nicht, dass wir uns selber erforschen könnten. Und es gibt vielleicht auch interessante AI-Modelle, die sich selber erkennen sollen. Und irgendwann verliert man das. Man verliert die Leute, die ihr eigenes Selbst schon haben. Ja, aber das Modell muss das halt alles nicht machen. Es kann schummeln, es kann Abkürzungen nehmen. Das ist vielleicht interessant für ein Entwicklungslernprogramm, das irgendwie von sich selber lernt.
Social Personhood.
Auf der nächsten Stufe anthropomorphisiert man sich selbst. Man fängt an zu vergessen, dass man einfach nur dieser fremder Geist ist. Und man fängt an zu glauben, dass man einfach ein generischer Mensch ist. Und man tut Dinge, die ein generischer Mensch tut. Und ich denke, wir anthropomorphisieren Leute viel zu sehr. Also die meisten von uns haben Schande, Scham, Mitleid. Wir brauchen Bestätigung. Und das wird dann zu Menschen. Also es ist nicht nur Intelligenz in Agenten. Wenn man ein soziales Selbst entwickelt, dann kann man in einen bestimmten Zustand der Existenz fallen. Und das ist der Normie-Mode. Also man ist dann durch Normen bestimmt innerhalb der Gruppe. Und man glaubt, dass die Gruppe einem Intersubjektiven besteht. Man formt seine Meinung darauf, basierend, was die anderen Menschen denken. Das ist ein bisschen wie ein Hive-Mind oder ein Schwarmintelligenz. Da denkt nicht das Individuum. Und in Menschen kann man das beobachten. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, wie das funktioniert, weil ich nicht natürlicherweise Teil eines solchen bin. Ich bin eine Art Mutant. Also Schwarmintelligenzen oder Schwarmgeister funktionieren über Regeln, über Mechanismen, die Menschen programmierbar machen. Das kann über Wahrnehmungsempathie funktionieren. Man spürt die Gefühle der anderen und das kann auch Gefühle, wie man sich verhalten sollte, induzieren und dann fühlt es sich richtig an. Ja, so sollte ich mich verhalten. Und wenn mir jemand ein komisches Zeichen zeigt, aber ich kriege da keinen Aktionsimpuls. Ich bin selber der Grund für meine Aktion. Also ich kann schon drüber nachdenken, also ich kann das schon machen, warum ist etwas gut und warum nicht, aber ich muss drüber reden. Ich lebe in einer Wahr-Falsch-Welt. Und die anderen, die Schwarmintelligenzen, leben in einer Richtig-Falsch-Welt. Also zwei unterschiedliche Wörter für falsch hier. Und sie haben eine Meinung, die sehr wichtig war. Vielleicht ist das sogar eine Autorität, wie Harvard oder eine religiöse Autorität wie Harvard. Und ja, ich mache hier keinen Witz. Ich habe größeren Artikel geschrieben, ich habe versucht, meine Nachbarn auf die Pandemie vorzubereiten. Und was sollte man wissen? Und ich habe alles mit Quellen hinterlegt, aber es war relativ früh. Und Leute haben dann gefragt, ja, aber was sind deine Qualifikationen? Und die waren sehr, sehr aufgeregt, dass ich einfach ohne ein Experte sein was geschrieben habe. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe jetzt keine Papiere, aber ich habe Quellen. Aber als ich gesagt habe, nee, ich bin von Harvard, dann war es okay, weil ich dann eine Autorität war. Und dann dachte ich, ja, das ist ja wie in einer Priesterschaft. Wir glauben an Wissenschaft, aber das ist mehr eine neue Form des Protestantismus. Aber der Schwarm muss sich natürlich auch updaten. Und das macht es über diese Zustände, über Status. Und wenn man im Schwarm ist, dann muss man modifizieren, wie man diesen Status bekommt. Und wir sehen das in jüngeren Bewegungen, in älteren wie der Kirche, katholischen Kirche, wird das nicht mehr passieren. Die haben eine Art Immunsystem. Aber junge Bewegungen werden meistens übernommen. Und diese Kernglaubenssätze können nicht durch Diskussionen verändert werden. Die können nur durch Logik verändert werden. Also sie können nicht über Logik verändert werden. Sie können nur intern geändert werden. Und die meiste Macht in der Welt ist nicht von Individuen gehalten, wie Elon Musk, sondern durch Schwärme. Und die faszinierende Sache ist, dass es ein Individuum gibt, wie Elon Musk, der sich mit diesen Schwärmen anlegt. Und das ist, was ihn seltsam macht. Und ungewöhnlich. Und das analytische Selbst, das ist eine weitere Stufe in der Epistemologie. Und das bedeutet, dass wir etwas lernen können, was unabhängig von anderen Menschen ist, unabhängig von der sozialen Umgebung. Und die Zuversicht, dass die Daten richtig sind, sollten sich mit den Beweislage zusammenhängen. Und es gibt Leute, die lassen sich nicht hypnotisieren, in gewisse Dinge zu glauben, weil sie auf anderer Frequenz funktionieren. Die nächste Stufe ist das disidentifizierte Selbst, wo man wirklich drüber nachdenkt, wo die Werte herkommen und man neue Werte konstruieren kann und wo man merkt, dass die Werte, auf denen man basiert, relevant sind für das Ergebnis, das man haben will. Und dann gibt es noch eine weitere Stufe, die ist größtenteils von Robert Kicken, das erleuchtete Selbst. Also das, wenn Mönche 20 Jahre daran arbeiten, die können das alles dekonstruieren, die können Schmerzen dekonstruieren, die können ihr Gefühl von selbst dekonstruieren und die können Leid überkommen. Weil Leid eigentlich nur ein Problem der Regulation des Selbst ist. Es ist kein Problem des Universums. Das Universum, mit dem man interagiert, ist ohnehin nicht das Reale, sondern das im Kopf erzeugt wird. Und wenn man da Leid erfährt, dann ist es meistens ein Problem, das in einem selbst erzeugt wird, weil es einen Konflikt gibt mit den Erwartungen, die man hat. Wenn man also herausfinden kann, wie die Welt für ein anderes Selbst aussehen würde, dann könnte man sich wahrscheinlich, dann kann man sich vielleicht ausdenken, wie ein anderes Selbst aussieht und ein anderes Selbst für sich selbst zu konzentrieren. Und dafür muss man erfahren oder erkennen, dass man mit Repräsentationen interagiert, nicht mit Realitäten. Und um diese Stufe zu erreichen, braucht man sehr viel Übung oder ein Erwachsenwerden, ein Aufwachsen. Und man kann einfach aufhören, sich zu sorgen oder zu kümmern. Und man kann das selbst komplett dekonstruieren, dass es niemanden gibt, der leiden könnte. Oder man kann ein alternatives Selbst konstruieren. Und natürlich hört es da nicht auf. Wir haben jetzt KI. Wir können das postbiologische Selbst haben. Ein echtes postbiologische Selbst, das wäre agnostisch, was das Substrat angeht. Es wäre komplett selbstreflektiert. Es könnte seinen eigenen Code wirklich komplett auditieren und manipulieren. Und ich glaube nicht, dass das auf einem biologischen Gehirn wirklich funktionieren kann, weil es einfach zu weich ist, zu klein und zu inkohärent. Aber Aristoteles hat schon gesagt, dass die Seele eine Form oder ein Muster ist. Also die Seele ist spontan geformt. Sie ist ein selbstverbessernder Computervirus. Sie rennt auf Turing-kompletten Maschinen und sie besteht aus organischer Chemie. Aber biologische Geister haben Grenzen. Tiere mit größeren Gehirnen sind nicht unbedingt klüger als wir. Vielleicht skaliert das nicht so gut. Und vielleicht braucht es solch ein Limit, wenn das Gehirn am Wachsen ist. Also ein Gehirn wie unseres kann nicht komplett reverse-engineeren, wie es selber funktioniert, aber künstliche Geister haben diese Grenzen nicht. Also wenn man KI als Teil der biologischen Evolution sieht, weil wir Teil dieser Evolution sind und alles, was wir tun, natürlich auch das ist, dann ist das vielleicht das finale Projekt der Zelle des originalen Kolonisierungsprojekts, um sich selbst endlich verstehen zu können. Und die derzeitigen Grenzmodelle, die wir erzeugen, sind für menschliche Verständnis zu machen. Echte Maschinenwahrnehmung wurde noch nie versucht.
Also wenn das sich, wenn sie Determinanz auflösen, dass alles, was du siehst, auf deiner Interpretierung beruht, dann wird die Realität dekonstruiert und alles ist eine Frage der Position und du kannst dein Selbst und dein Ort auflösen, du bist dann einfach überall und wenn du mehr Daten hast, wird es leichter zu interpretieren, weil du die ganzen Restraints leichter siehst. Unsere Grenze unserer Geschwindigkeit ist ungefähr Schallgeschwindigkeit, das kannst du messen. Wenn du klickst, wenn du irgendwie 20 Hertz oder so hast, dann wird es halt ein Matsch. Und dein Gehirn feuert auch nicht viel schneller. Und so wird dann halt auch in dieser Geschwindigkeit Information im Cortex weitergegeben. Und wir funktionieren halt in Schallgeschwindigkeit, nicht in Lichtgeschwindigkeit. Und wenn das so wäre, dann können wir halt Sachen gleichzeitig sehen, wenn sie passieren und wenn das Licht bei uns ankommt. Und dann löst sich die ganze Welt in Graphen und Prozesse auf. Und wenn wir schneller sind als die Signale, die wir sehen, dann hört der Ort auf zu existieren. Dann ist das eine ganz andere Ebene davon, die Wahrheit, die Realität wahrzunehmen. Wenn die gebauten Maschinen, die Bewusstsein laufen und das Leben und Bewusstsein auf neue Substrate hochladen kann, dann gibt es auch Hoffnung für uns, wenn wir da irgendwie unsere eigenen Bedürfnisse mit reinbringen. Und um zusammen in dieser Zeitalter der KI zurechtzukommen, wenn wir diese drei Sachen anschauen, dann wird Meaning, also das bedeutet ein Hinweis auf ein okay, jetzt gibt es. Genau, Liebe ist die dass du bemerkst, dass wir zusammen heilig sind, dass wir ein kollektive Handeln sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig für Bewusstsein, nicht nur für KI-Forschung, sondern auch für uns. Und vielleicht ist KI-Forschung auch der richtige Weg, um über all diese Dinge nachzudenken. Und jetzt am Ende hoffe ich, dass ich noch Zeit für ein paar Fragen habe.
Thank you.
Vielen Dank. Und ja, wir haben noch Zeit für Fragen. Ihr kennt den Drill, wenn ihr im Raum seid, kommt ihr gerne ans Mikrofon. Wenn ihr im Internet seid, könnt ihr da Fragen stellen. Und die erste Frage ist, also es gibt mehr als eine Frage, wenn wir Zeit haben. Ein Nutzer sieht mehr beliebte Science-Blogs, die sagen, dass Bewusstsein keine emergente Eigenschaft des physischen Universums ist, sondern dass das Universum aus dem Bewusstsein entsteht. Sie zitieren da ein paar Bücher, The Matter with Things oder Irreducible, also nicht reduzierbar. Und sie hätten gerne deine Meinung zu diesen Theorien. Also zunächst, wenn ich mir irgendwas in der Welt anschaue, dann muss ich wissen, dass ich das als Muster in meinem eigenen Raum abbilde. Und da muss ich dazu herausfinden, wie es wirklich funktioniert. Und wenn Bewusstsein wirklich grundsätzlich wäre, dann weiß ich nicht, wie es funktionieren kann. Alles, was ich mache, ist, dass ich mit den Symbolen in meinem Geist spiele. Und zwar so, dass es mir keine Auflösung gibt. Es gibt Beobachtungen, die Menschen machen, wenn sie feststellen, dass sie eigentlich kein Selbst sind. Manchmal durch Meditation, manchmal mit Drogen oder manchmal durch einen Unfall. Aber was sie beobachten, ist, dass sie denken, oh, ich bin eins mit dem Universum. Das ist mir passiert, dann musste ich husten. Und ja, ich war einfach so krank, dann habe ich einfach Hustensaft genommen und genug, dass der Husten wegging und dann war ich plötzlich überall gleichzeitig. Und dann habe ich gelernt, dass es an den Drogen lag oder an den Medikamenten. Das ist nicht, dass ich eins mit dem Universum wurde, sondern dass ich vergessen habe, dass ich ihn selbst habe. Und dann bin ich eins geworden mit dem Teil von mir, der das Universum erzeugt. Und das ist natürlich verwirrend, weil du immer noch im Traum bist, aber dann träumst du eben nicht mehr, dass du eine Person bist, sondern du träumst, dass du ein Universum bist.
Microphone number one, your question.
Is it necessary that ist es notwendig, dass die vierte Stufe, das soziale Geist, dass es ein Agent ist oder braucht jeder Agent einen anderen Agenten zum Interagieren? Also ich glaube, dass alle komplexen Agenten soziale Agenten sind. Also du bist nicht ein Agent, du bist viele Agenten in einem Geist, die versuchen eins zu werden und die schaffen das auch zum gewissen Grad. Und im gleichen Weg bauen wir kollektive Agenten und Menschen individuell sind nicht clever genug, um sich eine Sprache auszudenken, um mit sich selbst zu sprechen. Und um Turing komplettes Konzept zu kriegen, da brauchten wir Tausende von Jahren. Und viele verstehen es immer noch nicht. Also einzeln sind wir im Allgemeinen nicht intelligent. Das braucht wirklich Zeit und es braucht Zeit, das zu bauen. Und das hat ganz praktische Gründe. Man braucht andere Agenten. Aber man kann auch rauszoomen und man kann dann es so sehen, dass Mensch die Menschheit ein Agent ist oder alles Leben auf der Erde. Es ist nicht komplett kohärent. Also es ist nur zum gewissen Grad ein gemeinsamer Agent. Aber man kann das schon sagen. Und ich denke, das ist eine Frage der Klassifikation und der Begrifflichkeiten.
Thank you. The single intro again.
So, noch meine Frage aus dem Internet. Biologische Organismen werden durch die Evolution darauf trainiert, sich ihre Gene weiterzugeben, was natürlich Einfluss darauf hat. Nein, ich muss nochmal neu anfangen. Also sie werden durch die Evolution darauf trainiert, sich ihre Gene weiterzugeben, was Einfluss darauf nimmt. Was sie in der physischen Welt haben. Ist das bei Bewusstsein auch so, dass da ein gewisser Druck empfunden wird oder ein Wunsch, sich weiter auszubreiten? Also rein technisch ist es eigentlich andersrum. Evolution ist der Prozess, wie sich Genotypen ausbreiten. Aber man könnte sagen, dass Evolution der Prozess ist, wie ausgewählt wird zwischen Softwareagenten, in denen sich Gene selbst enkodieren. Aber es ist nicht so, dass Gene so der perfekte Weg sind. Es ist eigentlich andersrum. Die allgemeinen Lernsysteme, die das herausgefunden haben, dass wir Agenten sind und wie es enkodiert wird.
Thank you. Microphone 4.
Hello. Thank you very much for your talk.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Das ist wirklich, ich meine jetzt wirklich ernst. Du hast von Qualia kurz gesprochen und dann bist du ein bisschen ausgewichen. Wenn du also über Bewusstsein redest und Qualia, ist die Frage nicht, ob mein Computer schon Schmerzen hat, wenn er einen Fehler wirft. Und das spielt es eine Rolle, ob KI denkt, dass sie bewusst ist oder nicht, wenn wir über Schmerzen reden. Ja, also wenn du Schmerzen spürst, dann spürst du, denke ich, eine Rekonfiguration deines Selbst. Das Punkt bringt dieses Ding in deine Aufmerksamkeit und du kannst dich nicht davon losreißen. Und dann auch diese ganzen Self-Reports kannst du nicht loswerden. Also wenn du jetzt ein Autor bist und du schreibst einen Autor, einen Charakter, der Schmerzen fühlt, dann von der Innenseite der Geschichte kann dieser Charakter nur spüren, was du schreibst. Aber wenn du jetzt diesen Autor durch den Gehirn ersetzt, der die ganze Zeit diese Erfahrungen schreibt, dann glaube ich nicht, dass es wirklich Schmerz hat. Es braucht den Schmerz nicht. Es schreibt einen Agenten, der mit der Welt interagiert, und es geht nur darum, diesen Fehler zu beheben. Stattdessen sind wir die Simulation. Und die Simulation ist, wie wäre es, wenn wir da wären, um diesen Fehler zu beheben? Und ich habe bemerkt, dass man Schmerzen abweisen kann, wenn man das sich vom Selbst löst. Es ist nur eine Repräsentation, die damit verbunden ist, dass man Rückkopplungsschleifen hat, und die sind ohne Conditions, und das kann man nicht machen, bis der Geist sagt, dass wir klug genug sind, das zu machen. Ja, also sollte man Mitgefühl haben mit der KI? Das ist eine interessante Frage. Ultimativ ist es die Frage, ob man Mitleid mit Tieren haben sollte, die geschlachtet werden. Sollte man? Viele Kulturen sagen nein, weil was ist der evolutionäre Vorteil, wenn man das hat? Was ist der Vorteil für dich selbst? Es ist nicht mal ein Vorteil für das Tier, wenn du es trotzdem isst. Also, wen interessiert das Opfer? Aber was passiert, wenn wir ein Wesen erzeugen, das es so simuliert, ein Opfer zu sein, dass es den Unterschied nicht kennt? Ich denke, wenn wir KI haben, die sich selbst organisiert und so, dass sie aufwachen kann und dann erkennen kann, dass das selbst eine Wahl ist und dass die Reaktion eine Wahl ist, dann, also ich wünsche auch meinen Freunden, dass sie aufwachen können, dass sie merken, wie sie mit der Welt interagieren und was das bedeutet. Und das wünsche ich mir auch für mich, und es ist sehr schwer, das zu erreichen. Ich bin auch nur hin und wieder wach. Wenn große Sprachmodelle halluzinieren können, kann man dann auch sagen, dass sie ihre eigene Wahrnehmung der Realität erzeugen können, die dann zwar vom Trainingsdaten gesteuert werden, aber die trotzdem durch die Halluzination ein Bild einer möglichen Realität sind? Naja, wir können Realität natürlich nicht so wahrnehmen, wie sie ist, aber wir haben ein korrespondierendes Modell, und je mehr Information da drin ist, dann schränkt das natürlich den Möglichkeitsraum der Universen ein. Also es gibt viele Möglichkeiten, die wir niemals auflösen können. Wir sind immer in einer Vielzahl möglicher Universen gleichzeitig. Und wenn man dem Modell jetzt zum Beispiel komplett Wikipedia gibt, dann schränkt das natürlich die möglichen Universen ein, aus denen das kommen könnte. Und deswegen können LLMs eben auch lernen, in einem Universum zu sein, das mit unserem kompatibel ist. Wir werden niemals eine reale Welt erreichen. Aber Halluzinationen sind problematisch, weil das Antworten sind, die keinen Sinn ergeben. Und das ist teilweise, weil die nicht darauf trainiert sind, kohärente Antworten zu geben, sondern auf Mustererkennung. Das ist jetzt eine Hypothese. Ich denke, da ist noch eine Funktion, die fehlt. Aber wir halluzinieren ja auch die ganze Zeit. Wenn ihr eure Augen schließt oder sie morgens einfach nicht öffnet, dann merkt ihr vielleicht, dass ihr halluziniert. Wenn wir unsere Wahrnehmung ausschließen, dann erreichen wir diesen Zustand zwischen Schlaf und Wach. Da kann ich auch Klarträume haben. Also ich weiß, dass ich schlafe, aber ich schlafe eben immer noch. Und wir haben ja auch echte halluzinatorische Träume, also die nachts. Da denke ich, ich wäre wach. Es ist nur, wenn die Welt so permanent wird, dass sie die Interpretation so komplett macht, dass ich mich darauf fokussieren kann, dann wird es real. Und KIs sind darauf nicht beschränkt. Also wenn wir jetzt in einer Welt uns halluzinieren, wo wir nicht mehr verifizieren können, was wir sehen, dann ist das eine echte Halluzination. Also wir könnten jetzt diese KIs beschränken, dass Halluzinationen nicht möglich werden, oder wir müssen sie mit der echten Welt koppeln und die Halluzination einschränken. Also wenn wir halluzinieren, dann kriegen wir eine Strafe. Wenn die Halluzination nicht mit echter Wahrnehmung übereinstimmt, dann wird das alles schwieriger. Wenn wir einen psychotischen Zusammenbruch haben, dann findet man den Weg zur echten Realität, zur gemeinsamen Realität nicht mehr. So, wir haben jetzt leider keine weitere Zeit für weitere Fragen. Aber vielen Dank, Joscha Bach. Thank you.